Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. 1000 Tage Krieg gegen die Ukraine. Der Winter steht vor der Tür und es fehlt an allem. Auch Kulturgüter stehen weiter unter Beschuss. Unser erstes Thema. Sparpakete in der Kultur, darüber müssen wir zurzeit fast täglich berichten. Heute geht es um die Sanierung der Stuttgarter Oper. Die wird länger dauern als befürchtet und teurer wird sie auch. Und welches Potenzial steckt in den vielen DDR-Kulturpalästen? Darum geht es auf einer Tagung in Gera. Seit 1000 Tagen dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine an und noch ist kein Ende absehbar. Im Gegenteil, gerade haben sich die gezielten Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine nochmal verstärkt und damit auch das Leid der betroffenen Menschen. In der Ukraine gab es über 400 Museen und 3000 weitere Kulturstätten, darunter 7 Welterbestätten. Auch sie zu schützen bzw. zu retten ist eine große Aufgabe. In unserem 6-teiligen Podcast Die Kunstretter erzählen wir beispielhaft sehr konkrete Geschichten. 1000 Tage Krieg, wir nehmen das heute zum Anlass, um bei dem Kunsthistoriker Kilian Heck nachzufragen, wie es aktuell um den Schutz der Kulturgüter steht. Kilian Heck ist Professor an der Uni Greifswald und engagiert sich als Experte beim internationalen Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, dem Ukraine Art Aid Center. Guten Abend, Herr Heck.
Guten Abend.
1000 Tage Krieg gegen die Ukraine. Lässt sich zusammenfassen, was Sie in dieser Zeit mit Blick auf den Schutz der Kulturgüter erreicht haben?
Also uns war von Beginn an wichtig, immer mit den Akteurinnen und Akteuren in der Ukraine selbst in engem Austausch zu stehen. Das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass wir sehr konkret die Bedarfe, die die Museen, die Bibliotheken, die Archive in der Ukraine haben decken können. Und wir haben dann eben schon auch zu Beginn 2022 dieses Netzwerk aufgebaut und konnten dann auch mit Mitteln von privaten Spendern, institutionellen Spendern, aber vor allen Dingen von BKM und auch dem Auswärtigen Amt diese Hilfskonvois in die Ukraine rüberbringen. Und tatsächlich auch im Moment gehen fast jede Woche wieder Hilfskonvois mit Materialien in die Ukraine rüber.
Was wird denn da im Moment besonders gebraucht?
Im Moment tatsächlich werden ganz dringend Echoflows benötigt. Das sind kleine Notstromaggregate, denn die Infrastruktur, gerade die mit Energielieferung, ist ja extrem betroffen, auch durch die Angriffe, gerade in den letzten Tagen. Es werden aber auch Solarmodule, Verpackungsmaterial, Transportmaterialien, Lager- und Evakuierungsmaterialien, auch Winterkleidung und dergleichen dringend benötigt. Also gerade vor 2 Tagen wurde durch unseren Hub in Kiew, der geleitet wird von Irina Nikiforova, die auch übrigens in ihrem Podcast vorkommt, eine große Lieferung wieder zusammengestellt für 30 Museen und Reservate in der Region Dnipropetrovsk. Also da werden dann zielgerichtet in einzelne Oblasten diese Hilfslieferungen hingegeben. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil auch gerade die kleineren Häuser und auch die Orte im Norden und im Osten der Ukraine ja durch die Angriffe gerade besonders beeinträchtigt sind.
Ja, welche Orte sind im Moment besonders gefährdet? Wir hören ja dramatische Nachrichten, zum Beispiel aus Kharkiv.
Genau, Kharkiv ist wirklich, also man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, als dass Kharkiv eigentlich fast 24 Stunden am Tag unter Fliegeralarm steht. Also die Kolleginnen und Kollegen sind im Dauereinsatz und versuchen trotzdem, die Orte der Kultur in der Stadt Kharkiv, was eine riesig große Stadt, eine Millionenstadt ist, zu unterstützen, aber eben auch die 2 Museen oder auch die kleinen Museen in der ganzen Umgebung des Oblasts, auch Sumy und auch Tscherniw. Das sind so die Oblasten, die in den Grenzregionen zu Russland geografisch sich befinden, sind natürlich extrem betroffen. Und gerade die Orte versuchen wir mit unserem Hub in Kiew jetzt sehr, sehr intensiv zu beliefern.
Zu Beginn des Krieges haben wir von spektakulären Evakuierungsaktionen in Museen gehört. Wie ist denn das inzwischen? Gibt es immer noch Evakuierungen von Kulturgütern? Haben Sie da Beispiele?
Also tatsächlich werden durch unsere Akteurinnen in der Ukraine die direkten Informationen auch selbst an uns nicht gegeben, weil die großer Geheimhaltung unterliegen.
Ja.
Aber wir wissen schon, dass evakuiert wird und auch versucht wird, in den Westen zu evakuieren, also in den Westen der Ukraine, nicht außer Landes. Das passiert unseres Wissens nach nicht, aber man versucht eben natürlich sichere Orte zu finden, die jetzt nicht in der grenznahen Region sind. Aber wir versuchen jetzt auch zu Ende des Jahres natürlich auch mit unseren Hilfsgeldern, die jetzt langsam auch zur Neige gehen, auch solche Dinge zu unterstützen wie einfach Benzinladungen. Ja, dass wir also sagen können, also für die Benzin- und die Dieselration geben wir jetzt nochmal so und so viel, damit eben eventuell Evakuierungen auch durch Kleinlastwagen durchgeführt werden können.
Evakuieren, das wurde von manchen auch als so eine Art Zurückweichen empfunden. Also
genau.
Die wollten lieber standhalten, aushalten,
ja.
Eigenhändig schützen. Das haben sie auch erlebt, ne?
Ja, das haben wir also mehrfach erlebt und das erleben wir nach wie vor, dass Orte nicht aufgegeben werden sollen. Zum Beispiel Pokrovsk im Oblast Donetsk, der jetzt im Moment gerade militärisch besonders unter Druck steht. Da war die Museumsleiterin auch bis zuletzt jetzt nicht geneigt, ihr Haus im Stich zu lassen, also in Anführungsstrichen im Stich zu lassen und evakuiert zu werden. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen keinen Kontakt mehr zu ihr, deswegen wissen wir nicht genau, was jetzt draus geworden ist. Aber wir haben auch zum Beispiel in unseren regelmäßig durchgeführten Online-Meetings dann auch immer wieder erfahren, was für gravierende Auswirkungen das momentan hat. Also da war es zum Beispiel so, dass diese Kollegin uns abends ein Referat gehalten hat und sie sehr froh war, dass sie das hat schreiben können, denn an dem Tag, wo sie es verfasst hat, ist auf ihr Wohnhaus auch eine Rakete eingeschlagen und 7 Nachbarn waren tot. Ja. Also das sind Geschichten, die wir eigentlich nahezu fast bei jedem Meeting hören, auch von gefallenen Kollegen, die an der Front waren und jetzt eben nicht mehr im Museum tätig sein können oder im Archiv. Also diese auch menschlichen Tragödien, von denen erfahren wir viel. Und ich muss sagen, was uns immer sehr wichtig auch ist oder auch denen sehr wichtig ist, dass wir sozusagen auch eine über die Grenzen hinausreichende Kolleginnen und Kollegenschaft haben, dass wir sozusagen ein Netzwerk haben, dass wir uns deren Geschichten auch anhören können und sie uns die auch erzählen können. Also das ist von unglaublicher Wichtigkeit. Das stellen wir jetzt jedes Mal fest. Also wir haben unsere Meetings, nächste Woche kommt das 64. Meeting seit Kriegsbeginn. Die sind wirklich nach wie vor sehr gefragt und sehr, sehr wichtig und jedes Mal hocheindrucksvoll in den Dingen, die uns erzählt werden.
Man könnte sagen, es geht hier tagtäglich um Leben und Tod. Was interessiert uns die Kultur? Aber anscheinend hat die Kultur ja gerade inmitten dieses Ausnahmezustands für viele Menschen auch eine rettende, eine heilende Funktion, gibt Halt und Kraft. Es wird immer gesagt, die Kultur habe für die Menschen in der Ukraine so eine ja besonders identitätsstiftende Kraft.
Genau. Weil sie ihnen eben die eigene Identität widerspiegelt. Ja, die ukrainische Kultur sagt, also die Theaterstücke, und das müssen jetzt nicht nur ukrainische Theaterstücke sein oder Opernstoffe, davon sind natürlich viele eben, die meisten nicht ukrainisch, aber sozusagen, dass sie ihr Kulturleben, ihre Häuser, ihre Bibliotheken, ihre Archive noch bespielen, dass sie ihr Dokumentenerbe, das ist ein riesiges Dokumentenerbe an Urkunden und Archiven in der Ukraine, dass sie das gerade jetzt digitalisieren, dass sie die Bauwerke mit 3D-Simulationen, mit 3D-Kameras, 360-Grad-Kameras aufnehmen, diese Innenräume. Wir haben zum Beispiel ein Projekt zu den Synagogen in der Bukowina, was wir gerade ganz neu aufgestellt haben, wo diese Synagogen aufgenommen werden, weil sie ja in der Tat jederzeit damit rechnen müssen, dass diese Bauwerke und diese Archivalien durch die Kriegseinwirkungen ja nicht nur in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern eventuell sogar zerstört werden. Also man will das unbedingt bewahren, man will das jetzt sehen, man will wirklich ganz intensiv die eigene Kultur spüren und wahrnehmen. Und das ist kolossal beeindruckend.
Und wie ist Ihr Eindruck von der Bereitschaft zur Unterstützung auch in Ihrem Netzwerk? Lässt das nach? Nimmt das zu? Halten Sie durch?
Also wir halten durch und wir merken auch, dass wir nicht schwächeln dürfen, weil die Kollegen drüben nicht schwächeln. Und dann können wir uns das auch nicht erlauben. Und wir haben nach wie vor auch sehr, sehr viel Response, auch wenn man ja tatsächlich so gesamtpolitisch vielleicht von einer gewissen Abnahme der Solidarität gegenüber der Ukraine sprechen könnte. Wir merken das persönlich nicht. Und ich merke auch jedes Mal wieder, dass unsere Arbeit auch nachgefragt wird. Also wir werden interviewt, wir werden wahrgenommen und es ist nicht etwa so, dass das, sagen wir mal, in einem abnehmenden Maße passieren würde. Gerade so in den letzten Tagen und Wochen merke ich wieder, dass auch die Wahrnehmung der Ukraine wieder auch in den Medien etwas stärker wird, was natürlich aufgrund der, ja, sehr problematischen Kriegslage der Fall ist. Aber ich kann nicht behaupten, dass die Ukraine aus unserem Horizont geschwunden wäre. Und ich kann auch nur noch mal sagen, wir wären wirklich schlecht beraten, wenn wir das so tun würden. Denn all das, was in der Ukraine passiert und eventuell dramatisch wird passieren, wird sich auch auf uns in Deutschland auswirken. Ganz massiv sogar.
Der Kunsthistoriker Kilian Heck am Tag 1000 des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Herzlichen Dank, Herr Heck, für dieses Gespräch.
Gerne doch.
Und zum vertiefenden Weiterhören empfehle ich Die Kunstretter.
Deutschlandfunk Kultur.
Die Kunstretter der Ukraine.
Da sah er, dass ein Geschoss das Dach vom Museum getroffen hatte.
Das sind Menschen, die in entscheidenden Momenten über sich hinausgewachsen sind.
Später zu denken, dass ich etwas hätte tun können, es aber nicht getan habe. Nein, das geht nicht.
Ich bin Elena Gorges. Und zusammen mit dem Journalisten Ivan Halvanovic,
die Bitte ist nicht, den Ort zu nennen,
wollte ich herausfinden, warum Kunst im Krieg gegen die Ukraine zum Ziel wird. Die Kunstretter. Ein Podcast in 6 Folgen. In der Deutschlandfunk-App, bei DLF-Doku-Serien und überall da, wo es Podcasts gibt.
Hast du keine Angst?
Doch, ich habe.
Sparen im Bereich der Kultur, das ist gerade ein Virus mit hoher Ansteckungskraft. In Berlin wird heute Nacht festgezurrt, wo der Senat den Rotstift ansetzt. Davor hatte zuletzt Köln Schlagzeilen gemacht. Das dortige Großprojekt, die Sanierung der Kölner Oper, wird nochmal teurer und wohl insgesamt 15 Jahre dauern. Und in Stuttgart, da stehen die Arbeiten noch am Anfang. Noch wurde nicht mal eine Baustelle eingezäunt. Aber seit heute Abend ist auch dort klar, die dringend nötige Sanierung der Stuttgarter Oper wird deutlich länger dauern und mit Sicherheit teurer. Das hat die planende Projektgesellschaft am Abend dem Verwaltungsrat mitgeteilt und danach der Presse. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms verfolgt die Vorgänge vor Ort. Großprojekte in Stuttgart verheißen offenbar nichts Gutes. Wird die Oper ein zweites Stuttgart 21?
Genau dieses Bild möglichst nicht entstehen zu lassen, aber klar, das steht natürlich im Raum. Bekannt gegeben wurde erstmal der Interimsbau, der geplant ist für die Zwischennutzung der Oper, damit man dieses Hauptgebäude überhaupt sanieren kann. Dieser Interimsbau, der wird deutlich später, deutlich länger dauern mit der Planung und der Bau wird selbst auch länger dauern. Man wird insgesamt erst 4 Jahre später fertig. 2032 kann man dann überhaupt erst mit der Opernsanierung anfangen. Insgesamt spricht man von Anfang der 40er Jahre, wann alles fertig wird. Also da nennt man schon gar keine konkreten Zahlen mehr. Beim Pressegespräch waren alle wirklich sehr, sehr ernst und wirkten total angestrengt. Die Kunstministerin Petra Olschowski war dann am Ende dieses Pressegesprächs auch deutlich und hörbar emotionaler, weil eben dieser Vergleich zu Stuttgart 21 so auf der Hand liegt. Sie sagte, sie könne zu möglichen Kostensteigerungen eben aber heute noch nichts sagen.
Natürlich haben wir alle Angst, aber es gibt einen Unterschied zu Stuttgart 21. Die Größenordnung ist eine total andere. Zweitens, wir sitzen heute hier, bevor was gebaut ist und sagen Ihnen, es dauert 4 Jahre länger und nicht, wenn wir mitten im Bau sind. Und wir werden Ihnen, bevor überhaupt irgendwas gebaut wird, sagen, was es kostet.
Aber jetzt heißt es eben erstmal weiter planen und die sehr schöne, aber wirklich marode Oper, die muss noch mal 4 Jahre länger durchhalten.
Anfang der 2040er Jahre, ja, das erscheint einem ja noch Lichtjahre entfernt. Warum kommt es jetzt zu dieser weiteren Verzögerung?
Also 2021 gab es diesen Grundsatzbeschluss, was man jetzt konkret macht, nämlich diese Interimsoper und für das Ballett dann eben das Gebäude auch zu bauen. Und danach erst gab es einen Architektenentwurf. Und erst seit einem Jahr gibt es die Projektgesellschaft, die alles planen und bauen soll. Und die sind eben da erst so richtig in diese tiefere Planung eingestiegen, sagen sie, und haben gemerkt, ups, das wird deutlich komplexer, als man es ursprünglich gedacht hatte. Und eben danach ja noch die Sanierung des Littmannbaus, der ist von 1912. Also der Oberbürgermeister von Stuttgart, Frank Nopper, der sah sich eben schon in einer Reihe mit der Elbphilharmonie und der Kölner Oper.
Derartige Projekte sind eine gefahrgeneigte Tätigkeit. Manchmal würde man sich beim Eintreffen derartiger unangenehmer Überraschungen am liebsten auf einen anderen Planeten wünschen.
Tja, aber er muss in Stuttgart bleiben und jetzt sollen die Planer gucken, das war der Auftrag, ob man da noch mal was rausholen kann. Zeitlich, wo man vielleicht abspecken kann, kleiner bauen, irgendwas weglassen oder sowas in die Richtung, damit es eben nicht total aus dem Ruder läuft.
Vor 3 Jahren hatten Stadt und Land die Sanierung beschlossen, haben sie gesagt, nach wiederum ja jahrelangen Diskussionen. Und sie hatten auch versprochen, wir haben genug Puffer, 1 Milliarde kostet das maximal. Wieso wird das jetzt wieder in Frage gestellt?
Ja, das ist vor allem wegen einer Sache schwer nachvollziehbar, weil man eben betont hat, wir haben es ja auch bei der Ministerin gehört, nein, wir machen das anders als bei Stuttgart 21. Man hatte auch eine große Bürgerbeteiligung und man sprach damals von ehrlichen Kosten, von einer ehrlichen Zahl. Und heute war dann plötzlich die Rede davon, naja, das war ja nur eine Kostenschätzung, aber keine Kalkulation, keine konkrete. Und damals eben diese mehreren 100 Millionen Euro Puffer, die man einberechnet hat, die reichen eben vermutlich nicht, weil diese Verzögerung kommt. Plus, es sind einfach viel, viel höhere Baupreise seit dem Krieg in der Ukraine, seit es Lieferengpässe gibt. Und damit hatte man überhaupt nicht gerechnet. Und das Problem ist auch, wie viel das jetzt wirklich mehr kostet und überhaupt kostet, das weiß man eigentlich erst, wenn die Planungen abgeschlossen sind, also kurz bevor man anfängt zu bauen bzw. dann zu sanieren. Also das kommt dann auch in Schritten in den kommenden Jahren.
Aber stehen denn Stadt und Land jetzt auch noch zu der Finanzierungszusage?
Ja, aber die Ministerin hat gesagt, man wolle nicht nach dem Prinzip Augen zu und durch vorgehen. Man wolle eben jeden Schritt einzeln transparent immer wieder neu entscheiden und auch der Öffentlichkeit präsentieren. Das Problem dabei, das sieht man an diesem jetzigen Schritt schon, dann gehen immer wieder diese Diskussionen aus der Vergangenheit los. Also sollte man nicht vielleicht doch lieber eine komplett neue Oper bauen, den alten Littmann-Bau vielleicht einfach nur sachte sanieren. Einige fordern jetzt schon ein Moratorium. Der Oberbürgermeister meinte, es gäbe grundsätzlich keine Alternative, weil auch solche Planungsänderungen mittendrin am Ende vielleicht die ganze Sache noch teurer machen würden. Aber die Stuttgarter Architektenkammer hat zum Beispiel eine ganze lange Liste vorgelegt, was man besser und vielleicht auch günstiger machen könnte. Die Ministerin hat versprochen, man guckt sich das genau an. Vor allem die geplante Kreuzbühne, und die ist auch ein riesen Diskussionspunkt in der Vergangenheit gewesen, baut man die ein oder nicht, weil die ein bisschen teurer ist als eine normale Bühne, aber die Oper will die unbedingt, weil sie sagt, man kann damit schneller die Kulissen wechseln, das ist modern, das brauchen wir und damit könnte man auch einen volleren Spielplan garantieren.
Aber es bedeutet eben, die Ensemble von Ballett und Oper bleiben nochmal 4 Jahre länger im sanierungsbedürftigen Bau. Was hören Sie denn da an Reaktionen?
Also der Intendant Marc-Oliver Hendricks, der war heute Abend auch dabei und der sah überhaupt not amused aus.
Es ist aber noch keine sichere Grundlage für einen Spielbetrieb, weil das, was Sie wissen über den Zustand des Hauses, ist natürlich die gegebene Situation einer abgängigen Bühne, einer abgängigen Bühnentechnik, eines Hauses, das am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, in der Gebäudetechnik und in der Bühnentechnik.
Und damit heißt es, ab 2027 muss wahrscheinlich die Spielzeit später anfangen, weil man einen langen Sommer braucht, um immer wieder neu zu reparieren und zusammenzuflicken.
Die Stuttgarter Opernsanierung dauert länger, wird vermutlich teurer. Katharina Thoms hat uns auf den Stand gebracht. Danke dafür. Das Berliner No Limits Festival ist Deutschlands größtes und wichtigstes Festival für Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung. Gezeigt werden Arbeiten aus dem Theater-, Performance- und Tanzbereich aus 12 verschiedenen Ländern an vielen Orten der Hauptstadt. Neben den künstlerischen Bühnenproduktionen gab es am Wochenende auch ein Symposium. Elisabeth Nehring verfolgt das alles mit großem Interesse.
Es sind Produktionen, die unterschiedlicher nicht sein können. Das freundlich einladende Solo Songs of the Wayfarer der Performerin Claire Cunningham schafft eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit und Nähe. Mit ihren Krücken tanzend nimmt uns Cunningham mit auf eine Wanderung in Crib Time, das heißt mit dem Zeitaufwand, den KünstlerInnen mit Behinderung brauchen. Die Performance Os des portugiesischen Ensembles Dançando com a Diferença ist dagegen ein schrilles, mitunter verstörendes und vor allem bewegendes Panoptikum, in dem Kapitäne, Krankenschwestern und Sportler auftreten. Vermeintliche körperliche Fehler, wie zum Beispiel das Zittern des Körpers, Narben, Stümpfe und Bauchfett, werden nicht wie üblich verborgen, sondern deutlich gezeigt und damit Teil der Inszenierung. Die eigene Behinderung nicht oder besser nicht mehr zu verbergen, darum ging es unter anderem auch in dem Symposium Cripping Leadership, frei übersetzt Menschen mit Behinderungen in Führungsebenen. Ohne ins Detail zu gehen, betonte Kurator Konrad Wolf in seiner Eröffnungsrede, dass er sich zwar inzwischen als behindert identifizieren würde, im Arbeitskontext aber stets den Eindruck vermeide, die Behinderung würde ihn in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Das griff die Kuratorin und Kunstvermittlerin Kate Brehme in ihrer Keynote auf, in der sie eine Praxis des Neinsagens beschrieb. Nein zu so vielen Ausstellungen wie möglich. Nein zu der Auffassung, Überarbeitung gehöre nun einmal zum Kunstbetrieb dazu. Und stattdessen?
Also die Alternative ist, langsamer zu gehen, einander besser zu verstehen, aneinander besser zuhören und herausfinden, wo die Grenzen für uns alle sind, ob wir Behinderung haben oder nicht. Und eine Art und Weise von Arbeiten gemeinsam, der Grenzen respektiert, aber auch immer noch sehr produktiv sein kann.
Die hartnäckige Vorstellung, dass gegenseitiges Füreinander Sorge tragen, also Care Work, mit verminderter Produktivität einherginge, soll raus aus den Köpfen und raus aus dem Arbeitsalltag. Im künstlerischen Feld macht es die Choreografin und Professorin Claire Cunningham mit ihrer Choreography of Care vor. Eine Arbeitsweise, in der das gegenseitige Sorgetragen zum Teil des kreativen Prozesses wird, zum Beispiel durch Entschleunigung. Aber auch Kulturinstitutionen sind gefragt, meint Kate Brehme.
Menschen mit Behinderung sind nicht nur ein Teil des Publikums, sondern ein Teil des Kunstsektors. Wir brauchen auch Unterstützung. Vielleicht die kurze Erinnerung, dass Zugang zu Kunst und Kultur ist ein Menschenrecht. Kultureinrichtungen, sie sollten Verantwortliche sein.
Eine grundsätzliche Forderung des No Limits Festival: Menschen mit Behinderungen sollen auf allen Ebenen präsent sein. Vor, auf und hinter der Bühne. Und vor allem in Leitungspositionen. Kulturmanagerin Inga Laas macht deutlich, warum.
Es ist ganz wichtig, besonders an Inklusionsprojekten, dort Menschen in den Entscheidungspositionen haben, die selber mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit leben. Und das meine ich jetzt aber nicht, um eine Quote zu erfüllen, sondern um eine Lebensrealität auch wirklich übertragen zu können. Und es geht darum, sich klarzumachen, welche Potenziale man da eigentlich als Gesellschaft verschwendet, weil man sie quasi totschweigt.
Bestes Beispiel dafür ist die Performance »Tiere treffen Tiere«. Lia Massetti führt hier Regie, Tänzerin mit Down-Syndrom und seit 2011 beim Theater Tiqua in Berlin. Die vier PerformerInnen auf der Bühne, darunter die Regisseurin selbst, müssen sich erst einmal warm machen, bevor sie in ihre Rollen einsteigen. Die vier verwandeln sich in Pfauen, Schlangen, Hühner und Seehunde. Jede tierische Bewegungsart wird ausprobiert, geübt und manchmal auch augenrollend und seufzend wieder verworfen. Tiere treffen Tiere ist eine halbstündige Performance voll improvisierter Komik und wunderbar selbstironischer Albernheiten. Angekündigt als Stück für Menschen ab 3 Jahren, geeignet aber auch für alle, die vom Überernst des Erwachsenenlebens genug haben und sich nach jenen befreienden Momenten sehnen, die nicht nur, aber vor allem im Spiel liegen. In dem Zusammenwirken von künstlerischen Arbeiten, Gesprächen und Vorträgen hat sich auch in diesem Jahr wieder gezeigt, No Limits ist unter allen Festivals in Berlin das mit der größten ästhetischen Bandbreite, den tollsten Überraschungen und dem interessantesten Erkenntnisgewinn.
Elisabeth Nehring mit einer begeisterten Zwischenbilanz des Berliner No Limits Festival. Das läuft noch die ganze Woche bis nächsten Sonntag, dem 24. November.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedl.
Die russische Justiz hat den ehemaligen Leiter des Moskauer Sacharow-Zentrums, Sergei Lukaschewski, zu einer 7-jährigen Haftstrafe verurteilt. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Public Verdict beruft sich das Moskauer Bezirksgericht in seiner Urteilsverkündung auf einen Artikel im russischen Strafgesetzbuch, der die Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee unter Strafe stellt. Diesen Tatbestand habe das Gericht bei Beiträgen des heute in Berlin lebenden Lukaschewski in den sozialen Medien festgestellt. Gegenüber dem unabhängigen Online-Medium Mediasona sagte der russische Menschenrechtsaktivist, er habe in einem Beitrag geschrieben, dass russische Truppen während des Krieges Verbrechen begingen. Das sei für ihn eine Meinungsäußerung. Der russische Balletttänzer Wladimir Schklarow, der auch in München als Solist Erfolge feierte, ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Nach Informationen des St. Petersburger Mariinsky-Theaters kam er bei einem Sturz vom Balkon seiner Wohnung in der 5. Etage ums Leben. Demnach gehen Kollegen von einem Unglücksfall aus. Frank Eichmann.
Dass überhaupt Zweifel auftauchen an der Version eines Unfalls, liegt daran, dass im heutigen Russland immer wieder Menschen unter ungeklärten Umständen bei Stürzen aus dem Fenster oder vom Balkon ums Leben kommen. Der verdiente Künstler Russlands und Träger zahlreicher internationaler Auszeichnungen kritisierte zwar Anfang 2022 den Krieg gegen die Ukraine, galt aber nicht als exponierter Oppositioneller.
Das französische Satireblatt Charlie Hebdo, das 2015 Ziel eines islamistischen Angriffs mit 12 Toten geworden war, hat zu einem internationalen Karikaturenwettbewerb gegen den Einfluss des Religiösen aufgerufen. Unter dem Stichwort Hashtag über Gott lachen hat Charlie Hebdo Zeichnerinnen und Zeichner weltweit aufgerufen, ihrer Wut über den Einfluss der Religionen auf persönliche Freiheiten Ausdruck zu verleihen. Der Wettbewerb läuft bis zum 15. Dezember. Die besten Zeichnungen will Charlie Hebdo anschließend veröffentlichen. Am 7. Januar 2025 jährt sich zum 10. Mal der islamistische Anschlag auf die Redaktion des Satireblattes, das zuvor umstrittene Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Mehrere der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs wurden dabei getötet. Der Gerhard-Altenburg-Preis des Lindenau-Museums Altenburg geht an den Fotografen, Objekt- und Aktionskünstler Dieter Appelt. Mit dem Preis wird das Lebenswerk des Künstlers aus Brandenburg gewürdigt, teilte das Lindenau-Museum mit. Der Kunstpreis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Dabei erhält der Künstler 10.000 Euro persönlich, während 40.000 Euro in eine Sonderausstellung und einen Katalog fließen. Dieter Appelt wurde 1935 im brandenburgischen Niemegk geboren und gehört nach Angaben des Museums zu den prägenden Stimmen der deutschen Fotokunst.
Kulturhäuser in der DDR, da fällt mir natürlich zuerst der Palast der Republik in Berlin ein. Dabei sind in der DDR seit den 1950er Jahren an die 2000 Kulturhäuser entstanden, in Städten, aber auch in Landgemeinden. Manche werden heute noch genutzt, andere, wie der Palast der Republik, wurden abgerissen, viele verrotten. Auch in Gera steht noch ein großdimensionierter Kulturpalast mitten in der Stadt. Deshalb ist Gera auch genau der richtige Ort für eine zweitägige Tagung zum Thema Palastkulturen. Veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Gera, der Bundeszentrale für politische Bildung, der Stiftung Humboldt-Forum Berlin und dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Und dessen Direktorin begrüße ich jetzt bei Fazit, Uta Brettschneider. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie ist es zu dieser Idee gekommen, sich in einer großen Tagung mit der Geschichte und Gegenwart der DDR-Kulturpaläste zu befassen?
Also ganz am Anfang stand eine ganz persönliche Liebhaberei, kann man sagen. Ich bin eine große Freundin der ostmodernen Architektur und baubezogenen Kunst. Und so bin ich ganz viel über Land unterwegs und sehe auch immer wieder Kulturhäuser. Und dann gab es dieses Ausstellungsprojekt in Berlin und die Kolleginnen und Kollegen, die im Humboldt-Forum arbeiten, die haben ja eine große Ausstellung zum Palast der Republik gemacht. Und ich habe immer gesagt, ihr müsst aber auch über die Tellerränder der Hauptstadt hinausgucken. Es gab so viele Paläste in dieser Republik. Ja, und so sind wir mit dem Humboldt-Forum zusammengekommen und ganz bald war auch die Connection nach Gera da, weil ich hier einen Tagesausflug hingemacht hatte und dachte, was für ein gutes Gebäude. Wie schön wäre das, hier eine Tagung durch durchzuführen, diese Tagung durchzuführen. Und dann kannte jemand aus dem Humboldt-Forum den Kulturamtsleiter und so waren wir schwuppdiwupp mit Gera verbandelt und konnten dann eben auch die Bundeszentrale für politische Bildung noch gewinnen. Und so haben sozusagen die thematischen Schwerpunkte und der Ort zueinander gefunden.
Und da stehen Sie jetzt, während wir sprechen, in Gera, in diesem ehemaligen Kulturpalast. Beschreiben Sie uns mal, was ist das Besondere an dem Gebäude?
Das Gebäude wurde im Oktober 1981 eingeweiht und ist also wirklich bis auf wenige Eingriffe, die sozusagen sein mussten, noch original erhalten geblieben. Und das ist total faszinierend, weil zum Beispiel die gesamte Sitzkonstruktion, die sogar getreppt ist aus dem Parkett, lässt sich nach hinten verschieben und ist dann verschwunden hinter Faltwänden. Und es gibt also noch Originalleuchten, es gibt die Originalsitze, es gibt ganz viel, was noch von 1981 datiert. Und es gibt regelrechte Zeitkapseln. Wir konnten also heute in der Tagungspause 3 Rundgänge durch das Haus unternehmen in kleineren Gruppen und sind halt zum Beispiel durch das alte Tonstudio oder tatsächlich die Abhörkabine des Ministeriums für Stadtsicherheit gelaufen. Und dort ist ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Und das freut die Museumsfrau natürlich besonders.
Welche Rolle spielten die Kulturpaläste, die Kulturhäuser denn in der DDR, jetzt mal jenseits von dem architektonischen, von dem ästhetischen, von dem baukünstlerischen, inhaltlich, gesellschaftlich, sozial?
Sie waren natürlich Orte, an denen die Ideologie der SED-Diktatur in die breite Bevölkerung vermittelt werden sollte. Das ist natürlich auch ein Ort der Agitation gewesen. Und nicht zuletzt diente die Einrichtung dieser Kulturpaläste in Stadt und Land und ja wirklich auch in kleinen Orten natürlich auch der forcierten Herausbildung des sogenannten neuen Menschen, des sozialistischen Menschen. Und sie sollten natürlich auch zur Erziehung der Menschen im Sinne des Systems beitragen und waren insofern oder sind heute, wenn wir sie rückblickend betrachten, natürlich ambivalente Orte, deren politisch gewollte Seite natürlich auch mit erinnert werden muss.
Wegen dieser politischen Seite sind nach der Wiedervereinigung ja auch viele DDR-Kulturpaläste vergammelt, kann man sagen, nicht weiter erhalten worden, hatten keine Priorität. Siehe Palast der Republik. Beobachten Sie da jetzt eine Veränderung? Gibt es eine neue Wertschätzung, neue Ideen für die Zukunft?
Auf jeden Fall. Ich glaube, insgesamt erfährt die Architektur der DDR gerade erstmals so richtig seit 89/90 eine Wertschätzung und erlangt Sichtbarkeit, weil natürlich der Abstand mittlerweile groß genug ist, muss man sagen. Und weil, glaube ich, Sachen, die die Menschen 1992 schrecklich und abreißenswert gefunden hätten oder haben, heute ganz anders eingeordnet werden. Nun ist uns viel abhanden gekommen der ostmodernen Architektur, auch viel baubezogene Kunst ist nicht mehr da. Und ich glaube, diese Lücken nehmen natürlich jetzt jüngere Menschen wahr und damit steigt quasi auch das Bewusstsein dafür, dass diese Häuser einen architektonischen Wert haben und erhalten werden müssen. Und es gibt ganz neue Nutzungsszenarien. 2 Kulturhäuser in Rabenstein und in Zinnowitz werden gerade eben für die Vermietung freigegeben bzw. umgebaut zu Wohnzwecken. In Beucha bei Leipzig entsteht ein Coworking Space und Gründerzentrum in einem ehemaligen Kulturhaus. Und so gibt es ganz auch neue Nutzungen und in Borstendorf in der Nähe von Schopau in Sachsen, da gibt es zum Beispiel die Idee, diesen Dorfort wiederzubeleben, indem man dort einen kleinen Laden einrichtet und ein Café und auch für die Jugend was anbietet. Also das ist noch näher dran eigentlich an der ursprünglichen Intention, kann man sagen.
Aber sind diese Häuser, diese Beispiele, die Sie gerade bringen, denn weiterhin in öffentlicher Hand?
Das sind tatsächlich Vorhaben, die die Gemeinden, die Kommunen jeweils versuchen zu wuppen. In Beucha sind es Kohleausstiegsmittel, die das ermöglichen. Und über Borstendorf bei Zschopau werden wir morgen mehr erfahren. Dort ist es, glaube ich, tatsächlich auch Ehrenamt, was sich da sehr engagiert. Das sind Menschen, die von dort kommen und einen Verein gegründet haben, um diesen Ort wiederzubeleben.
Die Tagung geht eben noch bis morgen, Dienstag. Was erhoffen Sie sich als Ergebnis?
Also schon jetzt nach dem 3/4. Ersten Tag ist spürbar, dass ganz viele Menschen für dieses Thema brennen und dass es ganz viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure gibt aus unterschiedlichen Professionen, die irgendwie mit dieser Gebäudeform zu tun haben und für die das schon inspirierend ist, sich einmal zu begegnen und in Austausch zu treten und voneinander zu wissen. Und das ist, glaube ich, schon das Erste, was wir erreichen, eine Sichtbarkeit und eine Vernetzung von Menschen, die mit Kulturpalästen im weitesten Sinne zu tun haben und Das finde ich ganz großartig. Und dann hoffe ich einfach, dass so eine, ja, auch eine selektive Wahrnehmung die Gäste unserer Tagung begleitet und dass man die Augen offen hält und dass man weitererzählt, was man für gute Ideen für Kulturhäuser und Paläste bei der Tagung kennengelernt hat oder dass man jemanden kennt, der jemanden kennt und dass so dieses Thema tatsächlich wieder ein bisschen Schwung kriegt vielleicht. Und zwar nicht nur im Klein-Klein des Kommunalen und des Regionalen, sondern wirklich, ja, ostdeutschlandweit sozusagen nochmal eine Aufmerksamkeit erfährt. Das fände ich ganz großartig. Und ich denke auch, es wäre mal wieder fällig, nochmal irgendwann, das schaffen wir jetzt im Rahmen der Tagung nicht, aber nochmal wirklich forschend unterwegs zu sein, welcher Palast steht noch, welchen gab es, und wirklich auch zu dokumentieren. Denn wir haben heute in den zwei Panels schon ganz viele Desiderate gefunden, die eben schon mal dabei losgehen, dass wir gar nicht so genau wissen, wo gab es einen Palast und wo steht da noch. Es gibt von 96 ein grundlegendes Buch, Die Salons der Sozialisten. Und eine der Herausgeberinnen saß eben auch mit auf dem Podium, Frau Hein. Und irgendwie so ein Rundumschlag wäre schon wieder mal gut eigentlich. Aber ich glaube, wir geben auch viel Inspiration für weitere Forschungen.
Woher kommt es eigentlich zu dieser Bezeichnung Kulturpalast?
Naja, wenn Sie in die 50er Jahre gucken und sich die Kulturhäuser in Unterwellenborn angucken oder in Meslin, das sind Paläste. Also das sind einfach völlig überdimensionierte, sehr prunkvolle, auch architektonisch oft mit Rückgriffen auf, ja, klassizistische Epochen gebaute, riesig große Zentren der Orte. Und das hat schon was von Palast tatsächlich. Also man hat nicht mit Gold und Farbe und Stuck gespart und große Leuchter und vieles mehr. Also ich glaube, der Überwältigungsfaktor, der sollte da schon auch gegeben sein.
Palastkulturen. Geschichte und Gegenwart der DDR-Kulturhäuser. An der Tagung in Gera nimmt auch Ute Brettschneider teil, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Brettschneider.
Vielen Dank.
Das Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern hat einen schlechten und einen guten Ruf. Zum einen ist es eine Hochburg von Rechtsextremen und Reichsbürgern. Zum anderen kämpft ein engagiertes Ehepaar mit einem Musikfestival für Demokratie. Ab Mittwoch ist in der ARD-Mediathek eine neue Dokumentation zu sehen. Das Dorf Jamel und der laute Widerstand.
Jamel, Mecklenburg-Vorpommern, Gemeinde Gegelow nahe Wismar. Knapp 40 Einwohner, zwei davon sind Birgit und Horst Lohmeier.
Horst und ich, wir waren einfach Mitte des Lebens als Großstädter satt vom Großstadtleben.
Idyllisch liegt ihr Haus an der Forststraße kurz hinterm Wendeplatz. Der Garten ist groß, die Bäume hoch. Es ist eine ruhige Gegend, sehr ruhig sogar, inmitten dieser völkischen Ansiedlung.
Ja. Aber wir haben natürlich mit Jamel tief, tief, tief in die Scheiße gegriffen, was Nachbarschaft anbelangt.
Die Nachbarschaft? Reichsbürger, Rechtsextreme.
Zwei, drei Jahre später spätestens fing es an, dass die Strategie der Nazi-Szene hier auch griff. Es wurden gezielt Familien angesiedelt, Häuser aufgekauft.
Die Entwicklungen in Jamel sind kein Einzelfall. Dass ganze Dörfer oder Orte von Rechtsextremen beschlagnahmt werden, nennen die Fachleute völkische Ansiedlung. Der Historiker Daniel Trebsdorf.
Man könnte bildlich sprechen, dass die völkischen Siedlerinnen und Siedler für Normalisierungstendenzen verantwortlich sind. Sie schlagen sozusagen mit dem Holzhammer das Fleisch der Demokratie so weit weich, bis es normal scheint, menschenfeindliche, biologistische, rassistische Ansichten weiterzutragen. Das passiert über einen Gartenzaun.
Der nette Nazi von nebenan, in Fernsehberichten hört sich das anders an.
Der kleine Ort Jamel, Ende Juni. Neonazis feiern die Sommersonnenwende und singen zusammen mit ihren Kindern ein Lied der Hitlerjugend. Diese bisher unveröffentlichten Bilder wurden aus der Scheune der Familie Lohmeier herausgefilmt. In der vergangenen Nacht geht diese Scheune in Flammen auf.
In diesem Klima leben also nun die Lohmeiers seit 20 Jahren. Und nicht nur das, sie sind bundesweit bekannt geworden, da sie Jahr für Jahr ein Festival gegen rechts organisieren. Jamel rockt den Förster auf ihrer eigenen Wiese. So laut, dass alle Nachbarn es hören können.
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie auf dem vielleicht wichtigsten Festival zurzeit in Deutschland.
Nachdem 2015 die Toten Hosen zu Gast in Jamel waren, wurde das Festival immer größer. Viele Stars kamen bislang, ließen es sich nicht nehmen, die Lohmeiers zu unterstützen.
Zwei von uns hatten in derselben Nacht die Idee, also warum fahren wir nicht dahin und spielen? Die machen doch da dieses Festival. Ja? Tourmanager beauftragt, hier mal anzurufen und mal höflich zu fragen, ob die was dagegen hätten, wenn wir vorbeikommen.
Doch was ist, wenn das Festival vorbei ist? Die Besucher nach Hause, die Musiker, Presse und Polizei weitergezogen sind und die Lohmeiers allein im Garten sitzen, dort in der Idylle, kurz hinterm Wendeplatz.
Man kann sich das sicherlich vorstellen, wenn man sich überlegt, was wir für Nachbarschaft hier haben und wie wir drangsaliert werden, dass es Momente gibt und die sind gar nicht so selten, in denen wir das Leben hier in Jamel wirklich genießen. Das ist ein Schatz, der eben mit 3 Schritten von der Veranda runter zu erreichen ist.
Der Dokumentarfilm über das Dorf Jamel, das Festival und das Ehepaar Lohmeier ist ein Lehrbeispiel über Zivilcourage, zeigt aber zugleich, wie völkische Graswurzelarbeit funktioniert.
Wir hatten nicht eine Sekunde lang die Idee, jetzt müssen wir aufgeben mit unserem Engagement oder hier gar wegziehen oder so. Gar nicht.
Norbert Kunze über die neue Dokumentation Das Dorf Jamel und der laute Widerstand. Zu sehen ist sie ab Mittwoch in der ARD-Mediathek und am 27. November im linearen NDR-Fernsehen. Und jetzt bahnt Hans von Trotha einen interessanten Pfad durch die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 19. November.
Im FAZ-Feuilleton kann man nachlesen, wie eine Generation, die das Grimmsche Märchen von Hase und Igel wahrscheinlich gar nicht kennt, dessen Pointe permanent erleidet. Dass der Igel knallhart betrügt, damit rechnet der Hase im Märchen nicht, erinnert Oliver Jungen an die Story. Jedes Rennen gewinnt das Heckenschwein, weil am Ziel schon die identisch aussehende Igel-Dame wartet. Jungens Thema ist eine Arte-Dokumentation im Sog der Suchtmaschine, die, wie er meint, das Hase-Igel-Rennen zwischen jenen, die die Online-Sphäre mit ihrem Suchtpotenzial als Paradies für jede Art von krummen Geschäften und Datensammelei ansehen und den um die Autonomie der Nutzer besorgten, gut abbildet. Das Thema des Films hat sich die Online-Werbung zu einer Maschine entwickelt, die ohne jeglichen Kontrollmechanismus eine manipulierte Menschheit aus uns macht, sei lediglich als rhetorische Frage zu verstehen. Ja, der FAZ-Rezensent glaubt, dass die Realität mit Donald Trump als designierten Präsidenten der USA und Elon Musk als seiner rechten Hand den Film überholt hat. Die Desinformation sei schon am Ziel. Kein Wunder, dass sich diese Generation Generation DeLulu nennt, wie Mina Marschall ebenfalls in der FAZ erläutert. DeLulu ist eine verniedlichte Abkürzung des englischen Worts delusional, zu Deutsch wahnhaft. Das Jugendwort stammt aus der koreanischen Popmusik und beschreibt ursprünglich das Verhalten von Fans, die sich eine Liebesbeziehung mit ihrem K-Pop-Idol nicht nur erträumen, sondern an eine realistische Chance auf diese Romanze glauben. DeLulu, das ist die Hoffnung auf ein wirklich unrealistisches Szenario in der Zukunft, der feste Glaube an ein gutes Ende. Es ist die Generation Z, die sich selbst so sieht. Sie lebt in Widersprüchen, meint Mina Marschall. Jugendliche demonstrieren für den Klimaschutz, aber lieben den Konsum. Sie wünschen sich echte Beziehungen, aber kommunizieren über soziale Netzwerke. Sie blicken auf gesellschaftlicher Ebene pessimistisch in die Zukunft, aber denken, für sie persönlich wird doch alles irgendwie gut ausgehen. Die Generation verbringt viele Stunden des Tages am Smartphone, aber spricht in Videos über die Sehnsucht nach dem analogen Leben. Insofern sei es nicht verwunderlich, dass Teile der Gen Z neuerdings die 90er für sich entdeckt haben. Mit Baggy Jeans, Dad Sneakern und analogen Kameras geben sie sich der Nostalgie vergangener Zeiten hin und inszenieren sie auf den sozialen Netzwerken. Wenn sich die Gen Z also als DeLulu bezeichnet, meint Mina Marschall, macht sie vieles richtig. Denn es sind Träume und Visionen, die sie braucht, und DeLulu sein bedeutet auch, nicht zu resignieren. Die Sehnsucht nach dem Analogen bringt die Frage auf, lesen die eigentlich noch Bücher? Und was? Immer wieder ist zu hören, alles. Da würde kein Unterschied mehr gemacht zwischen Schiller und Colin Hoover, über 20 Millionen Mal verkaufte Young Adult Books und Romanticies. Kein Unterschied mehr zwischen E und U? Im E-Hotspot Marbach am Neckar hat sich eine Tagung der Frage gewidmet, ob Midcult, Fantasy und Romanticy die ernste, ambitionierte Literatur bedrohen. Die Welt berichtet. Die Germanistin Sandra Richter erinnert an 1795, das Gründungsjahr der Huren, jener Zeitschrift, in der Schiller und Goethe eine Literatur propagierten, die einem erlauchten Verständnis von Unterhaltung, sehr E und gar nicht U, folgen sollte. Zitat: Unterhaltung von ganz entgegengesetzter Art. Das hieß, anders als das, was Star-Autoren wie Iffland und Kotzebue machten oder Colin Hoover. Zwar sind heute, wie 1795, Krieg und soziale Verwerfungen aller Orten spürbar, aber der Buchmarkt ist, so Richter, anders als um 1800, von Fantasy, Romance und Romanticy geprägt. Moritz Bassler, Münsteraner Germanist, propagiert den Begriff Midcult, erfunden vom US-Kritiker Dwight MacDonald, aufgenommen von Umberto Eco, dann vergessen, wieder ausgegraben und in Anschlag gebracht gegen den Murakami-Franzen-Schlink-Knausgord-Ferrante-Killmann-Komplex. Bitte? Ja, das ist Literatur, die eigentlich U ist, aber sich als E gibt. Okay, Fazit. Bad News für die Generation Delulu auf dem Weg ins Analoge. Da ist es inzwischen genauso unübersichtlich wie im Netz. Aber noch nicht so kriminell.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.